Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Ja, das haben wir gerade gesungen. Der Sieg gehört dir allein, Gott. Es ist sein Sieg und wir kämpfen. Wir kämpfen, indem wir auf die Knie gehen und beten. Ja, was für eine Aussage eigentlich das Lied hat, was für eine Aussage, die wir da gerade gesungen haben. Auf die Knie gehen und beten. Beten zu Gott, dass er unsere Kämpfe sieht und den Kampf für uns kämpft. Aber auch der Kampf füreinander. Für andere im Gebet einstehen und so dann für andere kämpfen, so wie wir es gerade gemacht haben, damit Gott siegt. Gebet ist wichtig. Und damit sind wir schon voll im Thema für die nächsten Wochen. Ich brauche noch den Presenter. Ihr merkt, heute geht echt alles durcheinander, aber das kriegen wir hin. Also wir sind schon voll im Thema für die nächsten Wochen. Gebet. Wer von euch hat dieses Lied mitgesungen? Einmal kurz Hand hoch. Okay, es waren einige, sehr viele, sehr schön. Und wer von euch würde es auch bejahen, dass man im Gebet für seine Anliegen kämpft? Auch einmal Hand hoch. Okay, hofft, da gehen alle hoch, weil es ist wichtig. Und wer von euch betet regelmäßig mit anderen zusammen, um vor Gott zu kämpfen? Ja, da gehen nicht mehr so viele Hände hoch. Und ich will euch jetzt nicht direkt in meinen ersten Minuten der Predigt hier ermahnen, denn wie oft geht es mir denn auch so? Wie oft habe ich auch mit Dingen zu kämpfen und versuche es aber allein? Versuche mir selber die Rüstung anzuziehen und selber zu kämpfen. Aber gewinnen, das tue ich dabei nicht. Und wie oft sage ich einer Person, hey, ja, ich bete für dich, ich bete für dein Anliegen. Und dann mache ich es einmal, mache ich es zweimal, mache ich es zehnmal und dann? Dann ist es vorbei. Dann hört es auf. Aber Gebet ist doch wichtig. Und ich glaube, wir würden alle zustimmen, wenn ich sage, Gebet ist wichtig. Aber handeln wir auch so? Ist Gebet wirklich ein Teil von unserem Leben? Kämpfen wir im Gebet wirklich für unsere Anliegen und für die Anliegen von anderen? Martha hat mir letzten Sonntag nach dem Zeitzeugenbericht was Interessantes gesagt. Denn sie hat gesagt, als sie als Kind war, ist sie mit ihrer Familie immer irgendwo anders hingemacht oder zu deiner Cousine oder so. Und am Ende hat man gebetet. Hat man noch miteinander vor Gott gerungen. Und wie ist das heute? Wie ist das bei uns? Beten wir miteinander und beten wir füreinander? Meine Gebete sind ja wichtig. Und wenn man in die Briefe von Paulus schaut, dann sieht man eben genau das darin. Denn da steht zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Oder in Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Oder in Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Oder auch in Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Ja, Gebet ist wichtig, Gebet ist wichtig. Gebet lohnt sich, wenn man dadurch kämpft, für einen selber, aber auch für andere. Wenn man da füreinander einsteht, als Geschwister im Glauben. Als Brüder und Schwestern im Herrn. Und heute Morgen, da wollen wir uns einen Text anschauen, in dem Jesus uns zeigt, wie Gebet funktionieren kann. Gebet für mich, für einen selber, aber eben auch Gebet füreinander. Und dazu lese ich Lukas 18, Vers 1 bis 8 durch. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Schauen wir uns den Text ein bisschen näher an und vor allem darauf, was vier kleine Wörter in diesem Text über das Gebet aussagen. Beginnen wir mit dem ersten. Alle Zeit. Alle Zeit. Ein relativ einfaches Wort, das da steht. Alle Zeit. Einfach immer beten. Ohne Pause, ohne Unterbrechung, einfach immer beten. Aber genau das sagt dieses Wort nicht aus. Genau das meint dieses Wort hier nicht. Denn es ist nicht ein immer und pausenlos Beten, sondern viel eher ein zu allen Zeiten Beten. Also zur Zeit der Trauer beten und zur Zeit des Glücks beten. Über alle Anliegen beten und in allen Lebensabschnitten beten. Und für alle anderen beten. Einfach alles mit Gott besprechen. Meine persönlichen Anliegen, aber auch die Anliegen von meinen Freunden, von meinen Verwandten, von meinen Kindern und so weiter. Eben alle Zeit beten, eben in jeder Situation beten. Egal, ob es mir gerade gut geht oder ob es mir gerade schlecht geht. In jeder Situation beten. Und so vor Gott füreinander kämpfen. Und deshalb schreibt Lukas hier in Vers 1 ganz deutlich, er sagt ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten. Wie ist das denn zum Beispiel in einer Beziehung zwischen zwei Menschen? Vor allem am Anfang von einer Beziehung, da will man sich doch wirklich alles sagen. Vielleicht ist das jetzt eher etwas, was meine Generation und drunter versteht und gemacht hat, aber ich denke, ihr Älteren versteht auch, was ich meine. Denn in Zeiten, in denen man ganz schnell Nachrichten über WhatsApp, Signal, iMessage, was auch immer verschicken kann, da bekommt der andere eigentlich in 0, nichts mit, was man gerade so macht. Jede noch so kleine Sache, egal ob schön oder traurig, wird dem anderen mitgeteilt. Man lacht zusammen über witzige Situationen, dann mit so einem Smiley. Oder man grübelt zusammen, dann mit so einem Smiley. Oder man weint auch zusammen mit so einem Smiley. Man teilt einfach das ganze Leben miteinander. Ja, zum Beispiel haben Joy und ich am Anfang von unserer Beziehung genau das gemacht. Joy, sie war in Ulm, sie hat hier gewohnt und hat hier auch studiert. Ich war in Bad Liebenzell, habe dort gewohnt und studiert. Aber wir wollten uns ja trotzdem austauschen. Und so haben wir angefangen, miteinander zu skypen. Am Anfang waren es 1 bis 2 Stunden mal die Woche. Zum Ende waren es dann 6 Stunden, 2-mal die Woche bis tief in die Nacht. Also da haben wir dann wirklich viel zum Reden gehabt. Und weil ich am Anfang in einem Doppelzimmer war, musste ich dann immer rausgehen aus dem Doppelzimmer, weil man will ja auch nicht alles, dass der andere alles mithört, und bin dann im Missionshaus in dem Zelt ins Gebetskämmerle gegangen. Übrigens, ja. Dort hatte ich meine Ruhe, aber es war gut. Also dann hatte ich wirklich auch Zeit mit Joy. Sonst gab es leider keine anderen Räume, wo Ruhe war. Das war ein bisschen schade. Aber genauso und noch viel intensiver sollte doch die Beziehung zu Gott sein. Warum haben wir eigentlich nicht 6 Stunden Telefonate mit Gott bis tief in die Nacht? Um ihm zu sagen, was uns so beschäftigt. Denn er ist ja nicht einfach nur irgendeine Beziehung, sondern er ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Deshalb sollten wir auch mit allem Möglichen zu ihm kommen. Alles, was uns bewegt, alles, was wir durchleben, alles, was uns Spaß macht, alles, wo wir Hilfe brauchen und alles, wo wir ihn um etwas bitten müssen. Aber auch alles, was unsere Freunde, was unsere Geschwister und so weiter angeht. Alle Zeit beten. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Kommen wir zum zweiten Wort, das wir uns näher anschauen wollen. Nicht ermatten. Okay, eigentlich sind es 2 Wörter, aber ich glaube, das ist trotzdem in Ordnung. Wir sollen nicht ermatten. Oder wie man es auch übersetzen könnte, nicht nachlassen, nicht müde werden, nicht lässig werden oder nicht mutlos werden. Wenn wir also beten, dann sollen wir dabei eben nicht ermatten oder wie auch immer man es übersetzt. Was ist damit gemeint? Ich denke, viele von euch kennen das Phänomen, was früher oder vielleicht auch beim einen oder anderen heute nach einem Zeltlager oder nach einer Freizeit passiert. Ich nenne es den Freizeiteneffekt. Denn man bekommt auf der Freizeit oder auf dem Zeltlager einen neuen Impuls für den Alltag, den man sich mitnehmen will. Man sagt, ja, jetzt geht's los, jetzt bete ich, jetzt tue ich Bibel lesen, jetzt mache ich dies oder das oder was auch immer. Und genau das wird dann auch gemacht. Wenn man dann aber eine Woche in die Zukunft schaut, ja, dann passiert es auch noch, dann ist auch gut. Wenn man einen Monat in die Zukunft schaut, dann passiert es auch noch, dann ist auch noch alles gut. Wenn man 2 Monate in die Zukunft schaut, dann ist die Routine von vor der Freizeit wieder drin. Dann ist der Freizeiteffekt passiert. Man hat alles plötzlich wieder vergessen. Alles, was man sich vorgenommen hat, plötzlich weg. Aber da schreibt Lukas hier, dass es genau das eben nicht sein soll. Das Gebet soll nicht so einen Freizeiteneffekt haben. Das Gebet soll nicht ermatten. Das Gebet soll nicht nachlassen. Man soll nicht müde werden davon. Das ist so wichtig. Und auch die 4 Wochen jetzt, die nächsten 4 Wochen, in denen wir Predigten über das Gebet hören, in denen wir hoffentlich auch viel beten werden, kann nur ein Anstoß sein für mich, für euch, für jeden. Aber weitermachen, nicht ermüden, nicht ermatten, das muss jeder selber tun. Das Gebet alle Zeit in seinem Alltag unterzubringen und nicht zu ermatten, das muss jeder selber tun. Bevor wir jetzt drauf schauen, was Jesus in dem Gleichnis sagt und was jetzt mit der Witwe und dem Richter ist und so weiter, da wollen wir jetzt erstmal noch ein Zeugnis von Matthias hören, wie er Woche für Woche das Gebet schätzt, wie er dadurch alle Zeit betet und seitdem er es angefangen hat, auch nicht ermattet ist.
Also das mit dem Nicht-Ermatten, also weiß ich nicht so. Ich kann mich an lange, lange, lange Zeiten erinnern, wo wir, also meine Frau und ich, für meinen Schwiegervater, für ihren Vater gebetet haben und wirklich immer mal wieder nicht ermattet sind, aber dann auch wieder ermattet sind und ihn uns gewünscht haben, dass er Jesus findet. Und da gab es Zeiten, wo ich tatsächlich einfach auch die Hoffnung aufgegeben habe. Und mein Schwiegervater ist vor einem Jahr gestorben. Und als wir uns von ihm verabschiedet haben, ist bei vollem Bewusstsein gestorben, hat er gesagt, erstens bin ich in Gottes Hand und zweitens verlasse ich mich auf seine Gnade. Zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht mehr damit gerechnet haben, ehrlich gesagt. Wir haben uns auf der Fahrt hin zur Verabschiedung überlegt, was wir ihm noch sagen. Und wir mussten eigentlich gar nichts mehr sagen. Er hat gesagt, ich verlasse mich auf die Gnade Gottes. Große Gebetserhörung. Und dann erinnere ich mich an ein anhaltendes Gebet, wo wir viele mit reingenommen haben, wir irgendwie so einen Gebetsplan gemacht haben, wirklich Tag und Nacht gebetet haben für ein junges Mädchen, was dann gestorben ist. Und nicht überlebt hat und Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Und ich kann mich sehr gut erinnern an eine Nacht. Ich war, glaube ich, von 12 bis 1 dran oder von 23 Uhr bis 24 Uhr und habe eine Stunde gebetet, kurz vor ihrem Tod, paar Tage vorher. Und während ich so bete und es mir gar nicht gut ging, weil das hat einfach alles gar nicht gut ausgesehen, hat Gott irgendwann während dieses Gebets zu mir gesagt, Matthias, lass gut sein. Bei mir ist eh viel besser. Und da ist ein Frieden über mich gekommen. Also das war Wahnsinn. Und ich weiß sie beim Herrn, natürlich ist da alles viel besser. Und so gibt es eben Zeiten, wo ich manchmal ermatte und wo ich nicht ermatte. Und es gibt Gebetserhörungen, die einfach nur dadurch Gebetserhörungen sind, weil es meinen Blick auf die Situation ändert. So wie mit diesem jungen Mädchen. Es hat meinen Blick auf die Situation geändert. Gott ist viel größer als das, was ich mir wünsche. Und das ist das, wo ich nicht ermatten möchte, das immer wieder zu erleben, dass Gott den Blick auf Menschen ändert, wenn ich bete. Dass Gott den Blick auf Situationen ändert, wenn ich bete. Denn das ändert alles. Und es ist so, dass ich Montag früh in unserem Dreier-Club, also der ruhig noch ein bisschen größer werden darf, wir treffen uns über Zoom mit dem Harald und mit dem Andi Wiedmann, wo wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen zum Gebet. Und ich gehe am Montag früh in einer anderen Stimmung in die Praxis, als ich das, und am Dienstag auch häufig, wenn der Bernhard mal nicht im Urlaub ist, dann treffen wir uns da und lesen Bibel zusammen und beten. Und da gehe ich anders in den Tag. Und dann sehe ich Menschen, die würde ich mir nicht auswählen, wenn sie nicht zu mir kommen würden, so von sich aus. Und ich erlebe es immer wieder, wie Gott meinen Blick auf diese Menschen ändert. Und auch meinen Blick auf Situationen, meinen Blick auf meine eigene Person, auf das, was ich wichtig finde und das, was ich nicht wichtig finde. Und das zu erleben, beständig zu erleben, dass Gott, mir seine Augen gibt, mir seine Ohren gibt und sagt, und selbst wenn der dir nicht gefällt, und das habe ich schon mal wörtlich gehört, ich habe ihn geschaffen und ich habe ihn lieb. Und das ist was, da möchte ich euch sehr, sehr gerne dazu einladen. Wir haben noch Platz im Internet, da ist noch Platz. Und ihr könnt die Zugangsdaten von uns bekommen und einfach auch so in den Montag starten, 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Und es ist wirklich so, ich setze mich dann auf mein Fahrrad und ich freue mich auf die Menschen, die mir begegnen. Das ist vielleicht am Mittwoch und am Donnerstag nicht mehr ganz so. Aber eigentlich müsste man das jeden Tag machen. Herzliche Einladung an alle, da mitzumachen.
Danke dir, Matthias. Da Gebet so essentiell und wichtig ist. Und wir ja gerade die zwei Punkte, alle Zeit beten und nicht ermatten, angeschaut haben, habe ich mir gedacht, dass wir in den nächsten 4 Wochen auch beten wollen. Wir wollen beten. Wir können beten miteinander. Aber das nicht irgendwie, sondern gemeinsam. Gemeinsam und füreinander, weil Gebet so wichtig ist. Für andere beten und somit dann auch vor Gott wirklich kämpfen. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde das echt hinbekommen und so in den nächsten 4 Wochen wirklich viel vor Gott legen können. Wie kann das jetzt funktionieren? Ich denke, dass so eine Gebetsgemeinschaft wie Matthias und seine Gebetsgruppe am Montagmorgen etwas richtig, richtig Gutes und Starkes ist. Und dann denke ich auch, dass wahrscheinlich jeder von uns irgendwann in der Woche mal eine halbe Stunde Zeit hat. Vielleicht auch mehrere halbe Stunden. Und beides versuchen wir jetzt mal zusammenzubringen. Und dazu bekommt ihr von mir jetzt gleich so ein Blatt Papier. Auf diesem Blatt stehen Uhrzeiten drauf, halbe Stunden und Tage. Also da ist jede halbe Stunde Montag bis Sonntag von 6 Uhr bis 23 Uhr drauf. Wer früher oder später noch wach ist, gerne auch einfach eine andere Uhrzeit draufschreiben. Das sind so meine Uhrzeiten, aber ist auch okay. Und ihr bekommt jetzt so einen Zettel und ihr dürft einfach mal ein Kreuz reinmachen in diese Felder, wo ihr sagt, hey, ja, da habe ich Zeit, um zu beten. Und für den einen, für den ist vielleicht morgens von 6 bis 6.30 Uhr, so wie für Matthias. 6.30 Uhr bis 7 Uhr sogar, okay. Ja, nicht so früh. Und für die anderen, da ist vielleicht um 8 Uhr, wenn alle aus dem Haus sind. Und für den anderen ist vielleicht um 14.30 Uhr nach dem Mittagsschlaf oder um 16 Uhr nach dem Kaffee oder um 22 Uhr, wenn dann wirklich alles ruhig ist. Ist alles möglich. Es gibt verschiedene Zeiten, an denen man kann und das passt ja auch. Und am Ende, wenn ihr das ausgefüllt habt, könnt ihr unten noch, oder wäre gut, wenn ihr unten noch euren Namen draufschreibt und wie oft ihr innerhalb von einer Woche beten wollt. Das ist einfach mal für die nächsten 4 Wochen, dass wir schauen, Matthias hat gesagt, eigentlich sollte man es jeden Tag machen. Ja, vielleicht machst du ja dann noch ein paar andere 6.30 Uhr Termine rein. Überlegt euch einfach mal, wie oft ihr das vielleicht in den nächsten 4 Wochen auch einfach mal machen wollt, ausprobieren wollt, was möglich ist, was ihr könnt. Für den einen ist einmal und es passt. Und der andere sagt, hey, 5-mal, gar kein Problem, geht. Ist auch okay. Fühlt euch dazu nichts gedrängt. Macht einfach mit, das würde mich freuen. Und am Ende sammle ich alle Zettel ein und dann kann ich hoffentlich kleine Grüppchen zusammentun. Deswegen macht wirklich ein paar verschiedene Uhrzeiten, dass man nicht alleine beten, sondern echt in kleinen Grüppchen, weil ich glaube, das verstärkt es einfach nochmal und man muss sich nicht alleine irgendwie hinsetzen, sondern miteinander vor Gott kämpfen. Und jetzt natürlich noch die Frage, für was soll man denn da eigentlich beten? Eine halbe Stunde ist ziemlich lang, wenn man nicht weiß, wofür man beten soll. Und ich habe ja schon gesagt, füreinander. Und das kann natürlich irgendwas Persönliches sein, persönliche Anliegen oder auch Anliegen von Freunden oder Familie oder so. Aber, und es ist auch in Ordnung, es kann auch was ganz anderes sein, füreinander, für andere. Und dafür gebe ich euch auch Hilfen, damit ihr für die Stadt, für uns als Gemeinde, für die Kranken in den Krankenhäusern, für die Schulen oder beten könnt. Also keine Sorge, ihr kriegt genug Vorbereitung, damit ihr euch da auch in einer halben Stunde wirklich wohlfühlt und nicht das Gefühl habt, irgendwie wird's komisch oder schwierig. Und das Ganze könnt ihr dann entweder live machen bei euch zu Hause, wenn ihr euch als Gruppe gefunden habt, oder ihr macht es hier im Gemeindehaus, geht auch. Oder ihr macht es über Zoom, so wie Matthias das macht. Im Internet ist viel Platz. Einen Zoom-Link kann ich euch dann dazu geben. Das ist alles gar kein Problem. Und ich hoffe einfach, dass wir das in den nächsten 4 Wochen hinkriegen, dass wir da einiges vor Gott bewegen können, dass wir wirklich miteinander als Gemeinde vor Gott kämpfen können, füreinander, für unsere Welt, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, auch für die neue Bürgermeisterin, für unsere Regierung und alles mögliche andere. Also es sind schon viele Kategorien. Und jetzt singen wir gleich das Lied Gott hört dein Gebet. Und währenddessen habt ihr eben die Möglichkeit, diese Tabelle auszufüllen. Nehmt euch wirklich Zeit. Mich würde es echt freuen, wenn wir da einfach als Gemeinde das auch hinkriegen, wenn ihr da mit dabei seid. Füllt es aus und danach sammle ich es ein und dann gibt es hoffentlich einige Grüppchen. Dass ihr mir noch weiter zuhört. Weil jetzt geht es ja auch noch darum, was die Witwe und der Richter eigentlich so ausmacht. Und dafür schauen wir jetzt, was ab Vers 2 steht. Denn da sagt Jesus, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Also in der Stadt, da gab es einen Richter, wie zu der Zeit in Israel ganz normal war. Und der Richter, er war nicht wirklich gerecht. Er fürchtete Gott nicht und er scheute sich auch vor den Menschen nicht. Er hat also einfach gemacht, was er wollte. Und dann gab es da auch noch die Witwe und zu den Witwen allgemein zu der Zeit, da muss man unbedingt dazu sagen, dass sie einfach schutzlose und wehrlose Frauen waren, die oft keinen Beschützer mehr hatten. Das heißt, der einzige Ausweg war, vor den Richter zu kommen und dort um ihr Recht zu kämpfen. Aber jetzt schauen wir mal auf ein Wort, das da steht, kam. Und die Übersetzung, die ich hier habe, also Elberfelder, ja, die ist da nicht so gut an dem Punkt. Deshalb der Vers mal aus der Lutherbibel, denn da steht, es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Das heißt, sie kam immer wieder zu ihm. Immer wieder zu ihm. Sie kam immer wieder zum Richter. Und er hat sie abgewiesen, ist sie gegangen. Und sie kam am nächsten Tag wieder zum Richter, hat wieder gebeten und er hat sie abgewiesen. Und am nächsten Tag kam sie wieder zu ihm und er hat sie abgewiesen. Und am nächsten Tag kam sie wieder und so weiter. Also immer wieder kam sie zu ihm und hat um ihr Recht gebeten. immer und immer wieder. Bei ihr merkt man also, dass sie alle Zeit zu dem Richter gegangen ist und dass sie nicht ermattet ist. Und was hat der Richter gemacht? Ab Vers 4 steht dann, und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Die Witwe, sie hat also den Richter so lange wirklich genervt, bis er letztendlich Recht verschaffte. Er hatte quasi die Nase voll von der Witwe, die ohne zu ermatten, ohne müde zu werden, immer wieder zu ihm gegangen ist. Er konnte und er wollte einfach nicht mehr. Und er hatte sogar Angst, dass sie ihm ein Pfeilchen, also ein blaues Auge schlug, wie man das auch übersetzen kann. Vielleicht hat der Richter einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, ja, wenn er nur lang genug wartet, dann kommen die Leute einfach gar nicht mehr zu ihm. Aber da hat er die Witwe unterschätzt. Und so musste er eben befürchten, dass sie ihn eventuell irgendwann schlagen könnte. Sie ist also immer und immer wieder zu ihm gegangen. Und vorhin habe ich schon gesagt, wie ist das mit den Anliegen, die wir haben, die wir vor Gott bringen. Okay, unsere eigenen Anliegen, ja, das geht noch. Das kriegen wir noch hin, das bringen wir immer wieder vor Gott. Wenn es uns nicht gut geht, dann betet man, glaube ich, schon relativ lang und immer wieder. Klagt ihm quasi sein Leid, das ist einfach. Aber was ist denn mit den Anliegen von anderen? Wenn dir jemand sagt, hey, kannst du für mich beten? Ja, dann gehe ich einmal vor Gott. Dann kämpfe ich einmal vor Gott für die Person oder vielleicht auch zweimal oder zehnmal. Aber dann kommst du immer wieder vor Gott und kämpfst vor ihn für andere. Am letzten Sonntag beim Jubiläum, da war Schwester Hilde da. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat und erkannt hat. Sie ist eine Liebenzeller Schwester, die aus, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber ich glaube aus Närenstetten kommt und bei uns in den Jugendbund gegangen ist, vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und vor den Liebenzeller Schwestern, da habe ich wirklich sehr Respekt. Denn ich war einmal dabei, als sie sich getroffen haben zum Beten, wie sie es, glaube ich, täglich machen, wahrscheinlich auch täglich mehrmals. Aber das eine Mal, das war so eindrücklich. Denn sie haben gebetet ohne Ende, mit Power. Immer und immer wieder haben sie die Anliegen von den Missionaren, von den Studenten, von den Mitarbeitern und von allem Möglichen vor Gott gebracht. Immer und immer wieder mit voller Power haben sie vor Gott gekämpft, damit er siegt. Die Schwestern, sie haben mit so einer Power gebetet, was mich auch schon zum nächsten Punkt und dem nächsten Wort bringt, dass wir uns genauer anschauen wollen, schreien. Denn in Vers 6 bis 8, da fasst Jesus sein Gleichnis zusammen, in dem er sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Wie schon gesagt, es geht vor allem um das Wort schreien. Denn Tag und Nacht sollen die Auserwählten, also die Gläubigen, zu Gott schreien. Aber das Schreien ist nicht einfach nur ein kurzer Aufschrei oder so, sondern ein Rufen oder sogar ein Brüllen. Es geht, es vor Gott hinlegen mit so viel Power wie möglich. Und das machen die Liebenzeller Schwestern. Und das können wir auch machen, Tag und Nacht, also zu allen Zeiten, die Dinge, die uns bewegen, bei uns im eigenen Leben, aber auch bei anderen, vor Gott sozusagen hinbrüllen, hinschreien. Wenn man das macht, dann zeigt es irgendwie auch das Gefühl, dass man es wirklich ernst meint. Dass das Gebet nicht leise gesprochen wird. Ich will jetzt nicht über leises Gebet reden, aber quasi so, dass es an der Zimmerdecke endet. Weil man sich nicht sicher ist. Weil man nicht weiß, kommt es denn überhaupt an? Sondern man sollte fest damit rechnen, dass es auch passiert. genauso wie man sagt, es eben rausbrüllen mit Power. Denn wenn es in dem Lied vorhin heißt, und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, dann ist damit auch nicht ein leises, unsicheres Wort gemeint, im Sinne von, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Sondern ein wirkliches Bewusstsein vor Gott. Mein Gott hört mich. Mein Gott hört mein Gebet und deswegen kann ich ihm auch die Gebete hinschreien, hinbrüllen, hinrufen, weil er mir hilft. Und dann steht da das Wort, dass es recht ohne Verzug ausgeführt wird. Ohne Verzug quasi die Erhörung des Gebets. Aber manchmal, ja, das sieht es nicht ganz so aus, hat Matthias schon gesagt. Dann wirkt es nicht so, als ob da kein Verzug ist. Dann wirkt es, als ob auch mein Brüllen an der Zimmerdecke endet. Aber Gott ist nicht wie der ungerechte Richter im Gleichnis. Er weist uns nicht ab. Ihm ist nicht egal, was wir vor ihn bringen. Ihm sind wir wichtig. Und daher auch die Dinge, die wir vor ihn bringen. Egal, ob das Anliegen für einen selber sind oder Anliegen für andere. Aber er weiß einfach viel mehr, was wir wirklich brauchen oder auch nicht. Deshalb stimmt der Satz, Gott erhört Gebet vielleicht nicht sofort, aber immer rechtzeitig. Aber über unerhörtes Gebet, da haben wir in 2 Wochen eine Predigt und da will ich dann viel mehr darauf eingehen. Was kann man jetzt also über Gebet aus diesem Gleichnis lernen? Es sollte zum einen alle Zeit sein, also zu jeder Zeit, zu jeder Lage, in jeder Situation. Nicht permanent, ohne Pause, sondern eben bei allen Umständen und bei allem, was wir erleben. Egal, ob wir allein oder auch mit anderen beten, sollte das Gebet, die Rede mit Gott dabei sein. Und dann sollte man auch nicht ermatten, nicht ermüden, nicht aufhören damit, sondern immer, immer weiter beten. Man sollte eben nicht diesen Freizeiteneffekt bekommen, sondern einfach immer weitermachen. Vor allem im Gebet für andere ist es manchmal schwierig, aber dennoch sehr wichtig, denn die Witwe ist immer wieder zu dem Richter gekommen. Und so sollen es auch wir machen. Immer wieder mit Gott, mit unseren Gebeten vor Gott kommen. Egal was ist, egal wie oft man schon wegen demselben bei Gott war, einfach immer wieder vor ihn kommen. Das hat die Witwe eben auch gemacht. Jesus sagt dazu, man soll Tag und Nacht zu ihm schreien, das ist das Vierte. Alles loswerden, vielleicht sogar auch mal brüllen, wenn es sein muss. Aber auf jeden Fall so, dass es mit Power ist. Dass es ein Gebet ist, ja, von dem ich auch selber überzeugt bin, dass es bei Gott ankommt. Gebet füreinander. So war der Titel von der Predigt. Denn füreinander vor Gott einstehen ist das Schönste, was wir machen können. Die Witwe, sie wollte einfach nur Recht für sich selber, was ja auch voll in Ordnung ist und so auch passt. Aber wir können über unseren Tellerrand hinausschauen und füreinander beten. Die Anliegen, die vielleicht andere haben, vor Gott bringen. Aber auch die Anliegen, die sonst so in der Stadt, in Deutschland, in der Welt oder sonst irgendwo sind, können wir vor Gott bringen. Und ich denke, da gibt es wirklich genug, wofür wir beten können. Und für all das können wir auch immer und immer wieder beten. Dabei nicht ermatten und einfach immer wieder vor Gott kommen mit den Anliegen. Wir werden ihm nicht zu lästig, sondern er erhört uns. Wie gesagt, immer rechtzeitig. Amen. Und ich würde noch gern mit uns beten. Vater, du weißt drum, wie es uns mit Gebet geht. Du weißt, wie jeder Einzelne hier im Raum mit dir unterwegs ist und auch mit dir redet, betet. Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir immer und immer wieder vor dich kommen. Dass wir immer wieder vor dich kommen mit unseren Gebeten. Dass wir in allen Situationen vor dich kommen. Dass wir nicht ermatten, egal was ist, dass wir immer und immer wieder zu dir kommen. Ich möchte dich bitten, dass wir die Gebete, die wir sprechen, ja, mit voller Power sprechen können, weil wir wissen, du bist da und du hörst uns. Herr, schenk uns jetzt in den nächsten 4 Wochen einfach eine Zeit, in der wir beten, in der wir miteinander als Gemeinde vor dich gehen können und kämpfen können. Der Sieg gehört dir allein, Herr. Amen.